Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts.
Alright, Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Aus dem FF Podcast. Ja, also, wenn du mich kennst, dann wirst du hören und feststellen, ich höre mich seit, wenn du mich auf Instagram verfolgst, schon eine ganze Zeit, also würde mal sagen, rund eine Woche an, ein bisschen wie der kleine Bruder von Joe Cocker, hab eine kratzige Stimme und muss sagen, dass ich mich ziemlich strikt seit einer Woche an meinen eigenen Leitspruch halten muss, der da lautet, wenn du Krankheitssymptome hast und dich fragst, ob du trainieren möchtest, dann ist die eigentliche Gretchenfrage, wo kommt die Erkältung her und wo liegen die Symptomatiken? Und alles, was oberhalb des Halses ist, also wenn du so ein bisschen Schnupfen hast, wenn deine Stimme vielleicht ein bisschen angekratzt ist, dann ist es jetzt keine Kontraindikation, nicht zu trainieren. Es ist eine Kontraindikation dafür, intensiv zu trainieren. Und wenn das Ganze zu einem Husten übergeht oder die Lunge betroffen ist, dann gilt strengstes Sportverbot. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ein bisschen verschleimt bin, und zwar in den Nasennebenhöhlen, was sowieso bei mir eine Schwachstelle ist. Und das hält sich dann auch immer sehr, sehr hartnäckig, und zwar, wie gesagt, schon eine Woche. Und deshalb höre ich mich auch vielleicht so ein bisschen angekratzt und rau an. Bitte das zu entschuldigen. Soll aber dieser Podcast-Folge keinen Abbruch tun, dieser Podcast-Folge, in der ich über the new shit der Sporternährung sprechen möchte, hatte es in der letzten Folge schon angekündigt. Es geht um die neuesten Entwicklungen und neuesten Erkenntnisse aus der Sporternährung und im Grunde über den Vortrag, den ich am Anfang des Monats bei der Running Crew, dem Laufladen in Balingen, halten durfte. Ganz zu Beginn dieser Folge vielleicht der Disclaimer. Der Vortrag stand unter dem Motto Sporternährung Advanced. Das bedeutet, es wurde ein wenig Grundwissen vorausgesetzt. Und an dieser Stelle macht es vielleicht Sinn, auf die eine oder andere Folge zur Sporternährung innerhalb unserer über 100-folgigen Geschichte zurückzuschauen und zu gucken, wenn du sagst, okay, Sporternährung ist was, wo ich mich ganz gerne noch annähern würde, mal zurückzuschauen und dir die Basics der Sporternährung auf jeden Fall noch reinzuhämmern. Denn wir gehen hier jetzt gleich schon sehr krass und sehr nerdig ins Thema Sporternährung rein. Ich spreche ein wenig über Biochemie, bin selber ja kein Biochemiker, deshalb gehe ich da auch nicht allzu tief rein. Das bringt uns an dieser Stelle auch nicht wirklich weiter, weil am Ende des Tages zählt für dich und für mich und für alle anderen Sportler da draußen das Ergebnis. Und mein Ziel und mein Bestreben ist es, dich so gut wie nur möglich auf deine sportlichen Herausforderungen vorzubereiten. Und da brauchen wir kein tiefer gehendes biochemisches Wissen. Das ist nice to have, aber sicherlich kein must have. Ansonsten darf ich dir vielleicht noch berichten, dass die Entwicklungen der Sporternährung maßgeblich von 2 bis 3 Disziplinen des Ausdauersports vorangetrieben werden. Ganz vorne mit dabei ist eigentlich immer der Radsport als sehr intensive und sehr quantitativ ausschweifende Ausdauersportart. Also Radsportler sitzen gut und gerne mal 6 bis 8 Stunden im Sattel täglich in Hochtrainingszeiten, in Trainingslagerzeiten. Und das geht schon sehr nah ran an einen Vollzeitjob, wenn du es dir mal hochrechnest. Klar, die Jungs und Mädels haben auch Ruhetage, aber da geht es schon richtig zur Sache. Und natürlich testen die alle möglichen Dinge der Sporternährung als allererstes aus. Und das Beispiel Ketone ist zum Beispiel so eines. Das kam im Radsport als allererstes und wurde dann auch im Radsport als allererstes wieder verworfen. Also da kann ich direkt schon mal spoilern. Die Thematik Ketone ist mittlerweile im Ausdauersport eigentlich so gut wie erledigt. Und ja, ansonsten ist sicherlich der Triathlon noch zu nennen. Auch hier einfach aus seiner Historie bedingt und aus seiner Nerdigkeit, was die Technik angeht. Also der Triathlon besteht ja aus 3 Sportarten, die in ihren jeweiligen Einzeldisziplinen immer schon sehr affin sind für Neuerungen. Und dann hast du ganz oft so Techies und Tech-Nerds, die einfach super offen sind für neue Sachen. Und die Norweger treiben da im Triathlon immer ganz, ganz viel voran und testen the new shit, sage ich jetzt mal, im Bereich des Materials, aber natürlich auch im Bereich der Sportwissenschaften und der Ernährungswissenschaften. Sich dessen bewusst, ziehen dann natürlich die anderen Nationen immer wieder hinterher. Und so auch in den Punkten, die ich dir jetzt gleich über das Thema der Sporternährung berichten möchte. Ich möchte zu Beginn nochmal einen kurzen Rückblick bringen auf die Basics der Sporternährung, denn das habe ich auch bei der Running Crew im Vortrag so gemacht. Finde das wichtig, also dass man die Basics zuerst richtig macht. Dazu gehört natürlich auch das Training und die Regeneration. Du kannst noch so gut essen und du kannst in der Ernährung alles richtig machen, wenn du dein Training nicht durchziehst und wenn du zu wenig schläfst und schlecht regenerierst, dann hilft dir dein ganzes Training leider nichts. Das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Deshalb gehen wir nochmal schnell zurück zu den Basics, also die Basics in der Ernährung neben Regeneration und Training, um dir dann nochmal einen kurzen Einstieg zu geben. Ich hatte in der Running Crew Session nochmal einen What I Eat in a Day mitgebracht in 2 Varianten und es kann auch für dich interessant sein, wenn du dich beispielsweise einer Laufgruppe angeschlossen hast, die abends trainiert und bei der du dich dann fragst oder vor der Trainingseinheit, der du dich dann fragen könntest, hey, wie mache ich das eigentlich mit dem Abendessen? Ich habe mal 2 Varianten präsentiert, zum einen die Variante mit dem Abendessen nach dem Training Und das ist tatsächlich auch meine favorisierte Variante, wenn das Training nicht jetzt erst um 20:30 Uhr ist, sondern beispielsweise wie bei der Running Crew, bei den Bahnintervallen, eher gegen 19, 19:15 Uhr. Dann würde ich zum Beispiel schon mal vorschlagen, einfach per se die Mahlzeiten insgesamt etwas weiter nach hinten zu schieben. Also dein Frühstück nicht morgens um 7 schon einzunehmen, weil Sinn und Zweck des Ganzen ist eigentlich, das Mittagessen so spät zu legen, dass du circa 3 bis 4 Stunden zwischen Mittagessen und Laufeinheit hast. Das würde dann bedeuten, bei einem Trainingsbeginn um 19 Uhr, dass du dein Mittagessen gegen 15:30 Uhr bis 16 Uhr abgeschlossen hast. Das ist für viele ein sehr, sehr spätes Mittagessen, macht aber im Sinne der Kohlenhydratverfügbarkeit zur Einheit und im Sinne der Verdauung vor der Einheit und im Sinne auch der Kalorienbilanz, komm darauf gleich nochmal zu sprechen, absolut Sinn, denn du müsstest ja die Zeit zwischen einem Mittagessen um 12 und dem Training um 19 Uhr definitiv nochmal mit einem Snack versorgen oder überbrücken. Und die Kalorien kannst du dir einsparen, wenn du morgens einfach später mit dem Frühstück einsteigst, dann später mit dem Mittagessen weitermachst und dann am Abend nach der Session, also angenommen Training 19 Uhr oder 19:15 Uhr, dauert dann bis 20:30 Uhr. Dann fährst du nach Hause, schnell duschen, essen ist 21:15 Uhr, 21:30 Uhr. Das ist so meine favorisierte Variante. Und dann gibt es natürlich auch noch die Variante, das Abendessen vor dem Training einzunehmen. Darauf komme ich dann gleich noch zurück. Wie sieht so ein What I Eat in a Day aus und wie könnte das auch bei dir aussehen? Angenommen und ausgegangen davon, du hast abends eine recht intensive Einheit und wir legen daher unseren Fokus auf das Thema Kohlenhydrate im Vorfeld und in Vorbereitung dieser Einheit und zwar schon über den ganzen Tag. Da könnte dein Trainingstag, also das Frühstück am Trainingstag, natürlich beginnen mit dem Klassiker, mit einem Oatmeal, also Overnight Oats oder frisch aufgekocht, sind circa 100 Gramm Haferflocken. Bei einer aktuellen Körpergröße wie bei mir 1,84 Meter, Kilogramm ungefähr 80 Kilo, könnte das Ganze so aussehen. Das variierst du natürlich, wenn du ein zartes, zierliches Mädchen bist, dann nimmst du ein paar weniger Haferflocken. Wenn du 2 Meter groß bist und 100 Kilo wiegst, dann darfst du auch ein bisschen mehr, noch mehr Carbs zu dir nehmen. Ich gehe jetzt mal einfach vom Otto Normal Tim aus und vom Durchschnittsläufer. Da sind 100 Gramm eigentlich eine ganz gute Portionsgröße. Kannst du mit Wasser aufkochen, kannst du aber auch mit ein bisschen Haferdrink aufkochen oder einer Milch. Kannst du Honig dazugeben oder eine andere Süßungsquelle. Kannst du dann am Morgen Magerquark, Rohkakao nibst und eine Banane dazugeben. Vielleicht ein paar TK-Beeren oder Beeren der Saison dann im Sommer und gegebenenfalls etwas Zartbitterschokolade. That's it. Wie gesagt, Frühstück dann vielleicht so gegen 9 statt direkt um 7. Denn dann kommt der Twist und zwar dann das Mittagessen gegebenenfalls dann auch einfach weiter nach hinten zu verschieben. Also ich hatte schon gesagt, so 15, 15:30 Uhr. Wenn du da mit dem Mittagessen fertig bist, ist es eigentlich top, um dann die Basis zu legen für die Vorbereitung der Einheit so gegen 19 Uhr. Da würde ich dann auch schon darauf achten, die Ballaststoffmenge zu reduzieren, sprich statt Vollkorn Auszugsmehl zu nehmen, beispielsweise Toastbrot oder Baguette. Also mit einem geringen Vollkorn oder keinem Vollkornanteil. Dann könntest du beispielsweise einen Eiersalat machen aus 2 Eiern, Dazu ein bisschen Rohkost, Möhre, Gurke, Paprika etc. Eben was die Saison so hergibt. Und das wäre die Vorbereitung für deine Session am Abend. Und dann, wenn dich dann der Hunger vor der Einheit tatsächlich noch packt, könntest du vor dem Training noch einen kleinen Snack zu dir nehmen, einen kleinen zuckerhaltigen Snack. Da würden auch so Geschichten funktionieren, wie Datteln beispielsweise, funktioniert sehr, sehr gut. Kannst auch gerne ein bisschen Nussmus mit dazu machen. Oder gegebenenfalls auch einfach einen Sportriegel, also einen kohlenhydrathaltigen Sportriegel. Das wären so die Snack-Optionen, da würde auch Granola funktionieren, da würde auch solche Geschichten funktionieren, wie Gummibärchen beispielsweise. Also da darf es dann wirklich auch dirty werden. Und das gilt dann vor der Einheit, dann absolvierst du deine Einheit, deine intensive Einheit auf der Bahn oder also Intervalleinheit. Und dann ist es wichtig, sich gut und schnell nach der Einheit zu versorgen, da auf jeden Fall ausreichend nochmal Kohlenhydrate und Proteine zuzuführen und dann gleichzeitig wiederum Kohlenhydrate und Proteine in der Mahlzeit, in der Hauptmahlzeit nach der Einheit zu dir zu nehmen. Ich habe jetzt in diesem Beispiel Tag eine rote Linsen-Erdnusssuppe vorgestellt. Da kannst du eine Packung Reiswaffeln dazu essen, beispielsweise auch mit ca. 100 Gramm Reiswaffeln oder 110 ist, glaube ich, immer so die Packungsgröße. Das Ganze kannst du beispielsweise noch mit ein bisschen griechischem Joghurt toppen oder eben etwas Sojajoghurt in der Variante. Und kannst du die rote Linsensuppe auch super gut einfach vorbereiten, sodass du dann direkt nach dem Training einfach nur noch den Herd anstellen musst, wenn du sie warm haben möchtest. Die nochmal kurz anwärmen und dann hast du 21.15, 21.30 dein Abendessen. Das wäre so die Variante Nummer 1. Die Variante Nummer 2 gehen wir auch nochmal schnell durch. Das wäre dann umgekehrt ein frühes Abendessen und dann auch ein frühes Frühstück. Also du isst dann quasi vor der Einheit deine letzte Hauptmahlzeit. Das wäre wie gesagt ein frühes Frühstück. Da kannst du gerne auch noch Vollkornbrötchen nehmen beispielsweise oder nochmal Hafer. Mit körnigem Frischkäse bestrichen beispielsweise. Da kannst du dann, auf Frischkäse passt ja alles, da passt süß und herzhaft, also kannst du Marmelade nehmen, Obstsalat aus regionalem, saisonalem Obst noch mit dazu nehmen. Da kannst du aber auch auf deinen Frischkäse natürlich irgendwie Ei drauflegen, gar kein Problem. Oder für die Veganerinnen, die nehmen dann halt keinen Frischkäse, sondern eine vegane Alternative. Plus gegebenenfalls etwas Tofu-Rührei beispielsweise. Mittagessen wäre dann in Teilen schon die Vorbereitung für die Einheit am Abend. Da kannst du auch noch salziges Porridge beispielsweise nehmen, also auch Vollkorn und auch mit einem hohen Ballaststoffanteil oder höheren Ballaststoffanteil. Da du ja früh auch Mittag isst, also dann würde ich schon sagen, so gegen 12 darfst du mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit essen. Beispielsweise salziges Porridge mit einer Dose Thunfisch, vielleicht wenn du Fisch isst. Ansonsten auch Quark oder einem Rührei dazu. Und kannst auch noch etwas Rohkost mit dazu machen. Karottenraspeln, Gurke, Frühlingszwiebel, abgeschmeckt vielleicht mit ein bisschen Sojasauce. Solche Geschichten. Und dann kommt der Clou und jetzt gehen wir zur letzten Hauptmahlzeit über, und zwar dem Abendessen schon vor 19 Uhr. Und da wäre der ideale Zeitpunkt, wenn du das so bis 17 Uhr beendet hättest. Denn dann ist eigentlich so der letzte Zeitpunkt, wo ich dir empfehlen würde, nochmal eine Hauptmahlzeit zu essen. Also maximal 2 Stunden bis an deine Einheit ran. Und da darf es dann definitiv nicht mehr zu schwer werden. Also ich habe jetzt in dem Beispiel genannt 100 Gramm Reiswaffeln. Wie du siehst, ich bin ein Fan von Reis- und Maiswaffeln, weil sie einfach sehr easy to prepare sind. Mit süßem banalen Eiersalat, der hat für große Kontroversen gesorgt. Und ich verspreche dir, ich werde diesen Eiersalat noch für dich rezeptieren. Und du wirst ihn dann auf meinen Kanälen, sei es jetzt Instagram, sei es LinkedIn mal irgendwann finden, weil ich finde ihn unfassbar gut und die Kombination von Ei und Banane sorgt offensichtlich ja, für Kontroversen. Manche können sich das nicht vorstellen und ich finde ihn, wie gesagt, wirklich richtig gut. Werde ich dir nachliefern. Und dann kannst du deine Einheit durchziehen, 19 Uhr, 19:15 und dann darfst du natürlich auch noch die Einheit nachversorgen, natürlich mit, wie gewohnt, einem Shake mit Kohlenhydraten und Proteinen direkt nach der intensiven Einheit und dann aber auch noch einem kleinen, sage ich mal, Abendessen oder kleinen Mitternachtssnack nach der Einheit, beispielsweise mit 200 Gramm griechischem Joghurt oder 250 Gramm Magerquark und etwas Canola, Nüsse und etwas Obst. So, that being said, nicht unerwähnt gelassen, dass es eine perfekte Verteilung von Kohlenhydraten und Proteinen nach jeder Einheit gibt, die oftmals nicht eingehalten wird, weil die Menschen da immer glauben, sie brauchen Proteine, 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 aber die wirklichen Game Changer in der Sporternährung und in deiner Regeneration, und die willst du ja mit deiner Ernährung nach der Einheit einleiten, sind die Kohlenhydrate. Und zwar im Verhältnis von circa 3:1 im Vergleich zu den Proteinen. Also das bedeutet, du nimmst in einer Regenerationsmahlzeit oder in einem Regenerationsshake 3-mal so viel Kohlenhydrate zu dir wie Proteine. Wie gesagt, in der Fitnessindustrie wird uns immer propagiert, Proteine, Proteine, Proteine. Aber das ist nicht ganz richtig, wenn man tatsächlich die Regenerationsfähigkeit nach sportlich intensiven Belastungen anschaut, denn dann wäre das richtige Verhältnis von Kohlenhydraten zu Proteinen 3:1 und dann wären solche Mahlzeiten adäquat wie Kartoffeln mit einem Kräuterquark-Dip, Brötchen mit Bananenquark beispielsweise, Blaubeerpfannkuchen, auch da ein Porridge beispielsweise geht auch nach der Einheit sehr, sehr gut. Oder ein Smoothie mit Banane, Honig, also die Kohlenhydratquellen, die schnellen Kohlenhydratquellen für eine schnelle Regeneration. Jo, das nochmal zum Rückblick und wir gehen jetzt über in die heiße Phase dieses Podcasts und zwar zum New Shit der Sporternährung und drei Stoffen, die auch dir in deiner Weiterentwicklung als Athletin oder Athlet helfen könnten. Ich sage bewusst könnten, weil beim New Shit der Sporternährung ist eine Devise und die lautet testen, testen, testen. Das ist einfach so, weil der New Shit der Sporternährung natürlich impliziert, dass es dazu noch nicht allzu viel Forschung gibt, einfach weil diese Stoffe noch relativ neu in der Anwendung der, des Sportes sind und man sich da noch nicht in Gänze schlüssig darüber ist, welchen Mehrwert sie für Sportlerinnen bieten. Was für diese drei Stoffe definitiv gilt, ist, dass sie ganz allgemein einen Mehrwert bieten, unabhängig von deinem Sport, und deshalb gilt auch für alle drei Stoffe, die ich dir gleich vorstellen werde. Sie sind absolut safe. Sie sind absolut safe in der Anwendung. Sie können dir nicht schaden und sie haben einen Mehrwert für dich. Ob sie einen Mehrwert für dich als Athletin oder Athleten haben, musst du selbst für dich herausfinden. Aber definitiv für dich als Mensch und im Alltag. Die drei Stoffe, die ich dir jetzt vorstellen möchte, sind Beta-Alanin, Citicolin und NADH. Und da gehen wir jetzt im Einzelnen mal durch und schauen, was versprechen sie, wie sind sie in der Anwendung zu handhaben, welche Wirkungsweise haben sie und wie dosierst du sie und wann nimmst du sie zu dir. Das ist so der Aufbau der einzelnen Stoffe, die ich auch bei der Running Crew so thematisiert und vorgebracht habe. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam rein. Beta-Alanin, das Versprechen aller, die sich an Beta-Alanin schon mal versucht haben, beziehungsweise ganz allgemein, Beta-Alanin verspricht die Aufrechterhaltung einer intensiven Belastung über einen längeren Zeitraum ohne gravierenden Leistungsminderungen. Klingt erstmal richtig krass. Jetzt muss man sich natürlich anschauen, wie ist die Wirkung und in welchen Anwendungsbereichen macht es tatsächlich Sinn. Die Wirkung von Beta-Alanin soll sein oder ist die Reduktion der Anhäufung von Laktat in der Muskelzelle. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo es natürlich gut ist, wenn du ein bisschen Grundwissen hast, denn wir brauchen das Wissen darüber, was ist Laktat und wann fällt Laktat an. Laktat fällt immer an bei hochintensiven Belastungen, also vorwiegend, muss man sagen, fällt vorwiegend an bei hochintensiven Belastungen über der aeroben Schwelle, also in einem Bereich, in dem dein Glukosestoffwechsel, also der Kohlenhydratstoffwechsel, dem Fettstoffwechsel überwiegt und aufgrund dessen sich dann vermehrt Laktat bildet und ansammelt. Das sind die Einheiten und Bereiche, wo du merkst, ah, okay, jetzt zieht es schon ein bisschen, der Muskel wird sauer und ich kann diese Belastung nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Also Marathon-Race-Tempo beispielsweise wäre kein Anwendungsfall für einen Beta-Alanin-Einsatz beziehungsweise wäre kein Anwendungsfall für die erhöhte Anhäufung von Laktat in der Muskelzelle oder kein Fall von erhöhter Anhäufung von Laktat in der Muskelzelle, denn diese Belastung dauert ja 2,5 bis 4 Stunden. Also du hast hoffentlich den Punkt geschluckt und jetzt schauen wir uns an, wie soll Beta-Alanin funktionieren. Und zwar synthetisiert Beta-Alanin gemeinsam mit Histidin, einem weiteren Stoff, der tatsächlich auch über die Nahrung aufgenommen werden kann, zu Carnosin. Und jetzt ist es so, dass nicht Beta-Alanin als Laktatpuffer dient, sondern Carnosin. Und Carnosin wird synthetisiert aus Histidin plus Beta-Alanin. Und Carnosin ist dann der Stoff, wie gesagt, der als Bestandteil des körpereigenen Puffersystems dient. Und das macht Sinn, wenn wir uns nochmal anschauen, wann sind eigentlich oder was sind die Wirkfenster der jeweiligen Stoffe und wie funktioniert auch tatsächlich unser Stoffwechsel, und das ist das, worauf ich jetzt nochmal zurückkommen möchte. Wann wird eigentlich Laktat gebildet und wann macht auch dann der Einsatz von Beta-Alanin Sinn und wann wirkt Carnosin als Laktatpuffer? Und zwar muss man sich vorstellen, wir haben verschiedene athletische Bereiche, sage ich jetzt mal, verschiedene Trainingsbereiche. Das sind die hochintensiven Bereiche, das ist beispielsweise der Sprint, wenn wir uns den Laufsport anschauen, das ist aber vor allem das Krafttraining. Und da haben wir einen Bereich, einen sogenannten anaeroben alaktaziden Bereich, wo tatsächlich weder der Fettstoffwechsel noch der Kohlenhydratstoffwechsel relevant ist und wir über die Verwendung von ATP im Speicher Energie generieren können. Das ist ein ganz, ganz kurzer Zeitraum, bis zu 10 Sekunden, sagt man, in denen wir aus den Speichern, aus den ATP-Speichern Energie synthetisieren können und dafür sorgen können, dass die Muskelzelle kontrahiert. Weiter haben wir die anaerobe Glykolyse und da wären wir im Anwendungsbereich von Beta-Alanin. Das dauert circa, also gilt für alle Anwendungen circa von dann diesen 10 bis etwa 90 Sekunden. Das sind hochintensive Bereiche, wie du sie beispielsweise bei 400 Metern oder bei 800 Metern hast, wenn du ein fixer Athlet bist. Und in diesem Fall, wo dann eben viel Laktat anfällt, also du musst dir solche Einheiten vorstellen, wie 10 mal 400 Meter auf der Bahn, wie, keine Ahnung, 20 mal 200, wie vielleicht auch noch 800er und auch 1000er, auch da ist eine erhöhte Laktatbildungsrate festzustellen. In all diesen Anwendungsbereichen macht dann Beta-Alanin Sinn, um die Intensität deiner Einheit erhöhen zu können, um dann wiederum einen erhöhten Trainingseffekt aus deiner Einheit mitnehmen zu können. Und genau so wirkt Beta-Alanin und genau so kann Beta-Alanin seine Wirkung entfalten, nämlich über diese erhöhte Intensität in deiner Trainingseinheit, die dann wiederum einfach einen noch höheren Nutzen für dich mitbringt, als ohne diesen Laktatpuffer Carnosin. Und das Ganze ist wissenschaftlich auch schon sehr, sehr gut untersucht. Also da ist absolut eine Evidenz da, eine wissenschaftliche Evidenz. Und zwar für die Einnahmemenge von 4 bis 6 Wochen und von 4 bis 6 Gramm täglich. Also man macht da so eine Art Kur, eine Beta-Alanin-Kur, denn das ist tatsächlich ein Stoff, der sich anreichern kann, beziehungsweise der eine Speicherfunktion auch hat. Und da avisiert man den Zeitraum von 4 bis 6 Wochen und circa 4 bis 6 Gramm täglich und geht anschließend über auf eine Erhaltungsdosis von 0,5 bis 1 Gramm täglich. Wunder dich nicht, Beta-Alanin hat ganz oft die Nebenwirkung, dass es so ein bisschen bitzelt auf den Handflächen und gegebenenfalls am Rücken und den Armen. Das liegt an dieser Aminosäure und der Wirkungsweise. Also auch da ist wieder Biochemie im Spiel. Das hast du ganz oft, wenn du vielleicht schon mal im Krafttrainingsbereich einen sogenannten Booster konsumiert hast. Da ist ganz oft Beta-Alanin mit drin. Und das ist die Wirkungsweise bzw. der Effekt von Beta-Alanin. Nicht erschrecken, wenn du es tatsächlich ausprobierst. Stoff Nummer 2, Cetylcholin. Das Versprechen der, sage ich jetzt mal, Industrie im Hinblick auf Cetylcholin ist die Unterstützung des Gehirns und des Nervensystems bei langen, intensiven Belastungen. Und da sind wir jetzt tatsächlich im Ausdauerbereich, im Marathonbereich. Du wirst es selber, wenn du Marathonläuferin oder Marathonläufer bist, schon festgestellt haben, so gegen Ende deiner Longruns und gegen Ende deiner, vielleicht Wettkämpfe, wirst du so ein bisschen dizzy, vielleicht unkonzentriert, ist dir gegebenenfalls selber schon mal ein Fehler unterlaufen, du bist auf einen Bordstein getreten, hast einen Gullideckel nicht gesehen, all diese Situationen, an die ich mich als Athlet auch zuhauf erinnern kann, hängen damit zusammen, dass die Konzentration schwindet, einfach weil die Verfügbarkeit von Glucose im Hirn nicht mehr gegeben ist. Der Körper hat es halt einfach abgebaut, beziehungsweise braucht alles in den Muskeln. Und auch Sauerstoff ist dann einfach immer weniger verfügbar. Und das ist ein Punkt. Und da kann es definitiv nicht schaden, auch über den Punkt nachzudenken, das Gehirn auf solchen Belastungen und auf solchen Reisen zu unterstützen. Und die Wirkung von Cetylcholin ist, dass Cetylcholin die Neurotransmitterproduktion steigert, insbesondere von Acetylcholin und Dopamin, was wiederum für eine gesteigerte Hirndurchblutung sorgt. Also da sind wir gerade im Bereich von Sauerstoff und Glucose. Der Wirkmechanismus von einer Einnahme von Cetylcholin nennt sich Kennedy-Weg, nach dem Entdecker, sage ich jetzt mal, dem Forscher Kennedy. Die Der Stoff Cetylcholin wird nach der Aufnahme im Körper in Cholin und Cytidin zerlegt. Cholin wirst du schon mal gehört haben im Zusammenhang mit Eier beispielsweise, die sehr, sehr cholinhaltig sind. Diese Bestandteile Cholin und Cytidin werden dann im Blut aufgenommen und über die Blut-Hirn-Schranke transportiert. Und im Gehirn erfolgt dann die Wiederzusammensetzung zu Cetylcholin für die Phosphatidylcholin-Synthese. Also alles nicht ganz einfach. Wie gesagt, wir sind im Bereich der Biochemie. Da wird es dann auch schon sehr, sehr nerdig. Aber du hast es jetzt mal gehört, für all diejenigen, die Biochemie da draußen richtig gut beherrschen, Grüße gehen raus. Bin immer offen für Verbesserungen und Einwände an dieser Stelle. Und natürlich ist wahrscheinlich auch die Aussprache bzw. die Betonung sicherlich noch verbesserungswürdig. Wichtig ist, wie wirkt es im Ausdauersport bzw. wie kann es im Ausdauersport auch dir einen Mehrwert bringen? Und deshalb machen wir weiter. Wirkfenster von Cetylcholin liegt bei 56 bis 72 Stunden, also 2 bis 3 Tage. Wenn du auf den akuten Effekt ausgehen willst, dann ist so das Thema mentale Wachheit und Fokus, dem man Cetylcholin nachsagt oder der Cetylcholin-Einnahme, so circa 4 bis 6 Stunden. Man beobachtet einen Dopamin- und Acetylcholin-Anstieg circa 6 bis 12 Stunden nach der Einnahme. Und die langfristigen Effekte, die auch definitiv nicht zu verachten sind, sind noch Wochen bis Monate oder sind Wochen bis Monate nach der regelmäßigen Einnahme nachweisbar. Und es ist natürlich auch nötig, das Ganze dann so lange einzunehmen. Also kannst du dauerhaft einnehmen, ist definitiv nicht schädlich und kann dich dabei unterstützen, einfach bessere Gehirnleistungen und eine bessere Konzentrationsfähigkeit auch im Alltag an den Tag zu legen. Die Menge bzw. die Einnahmefrequenz würde dann liegen bei ca. 250 bis 500 Gramm am Morgen oder 30 bis 60 Minuten vor dem Training, wenn du dann wirklich auf diesen Fokus im Training aus bist. Für langfristige neuroprotektive Effekte könntest du sogar bis auf 1000 Milligramm täglich hochgehen, verteilt dann auf 1 bis 2 Dosen. Die Einnahmeempfehlung meinerseits ist definitiv, das nicht am Abend mit einzunehmen, weil wir haben die Dopaminproduktion mit dabei oder als Effekt der Cetylcholin-Einnahme und Dopamin wirkt anregend und das möchtest du am Abend natürlich nicht haben, denn da möchtest du runterfahren und deinen Schlaf nicht negativ beeinflussen. Wichtig noch an dieser Stelle mir zu sagen, dass es im Bereich der Sporternährung bzw. der Untersuchung von Cetylcholin im Bereich des Sportes noch keine richtig relevanten Studien gibt, was es aber definitiv gibt und ich glaube allein das nutzt schon als Mehrwert. Studien über Cetylcholin und seine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten und allein das wäre schon ein Grund, dem Ganzen vielleicht mal einen Versuch zu schenken und zu schauen, wie es bei dir gegebenenfalls sich auf die Performance bzw. deine Hirnleistung auswirken kann. Jo! Kommen wir zum letzten Stoff, den ich dir heute vorstellen möchte und der nennt sich NADH oder wenn du es ausgesprochen haben möchtest und pass auf, jetzt kommt wieder so ein Wort, bei dem ich mich sicher um Kopf und Kragen rede, Nicotinamidadenindinukleotid. Ah, okay, ging eigentlich. Also, das ist in ausgesprochen NADH relevant in unserem Citratzyklus und jetzt kommen wir in Abgrenzung zu Beta-Alanin, nämlich der Wirkungsweise, hey, wir haben hier einen Stoff, der Laktat puffern kann, bei NADH zu einem Stoff, der im Fettstoffwechsel vor allem Relevanz hat und Das Versprechen von NADH und einer zusätzlichen NADH-Einnahme ist, dass NADH ermöglicht eine effiziente ATP-Produktion und unterstützt die Fettverbrennung und verhindert frühzeitige Ermüdung. Also, wir merken uns oder wir sind achtsam und registrieren Beta-Alanin bei intensiven Belastungen als Teil der Carnosinproduktion und daher als Laktatpuffer wirksam. NADH relevant im Fettstoffwechsel und in allen Bereichen, in denen der Fettstoffwechsel im Sport relevant ist. Also alle moderaten bis moderat intensiven Belastungen, beispielsweise der Marathonlauf. Die Wirkung von NADH ist, liefert Elektronen an die Atmungskette in den Mitochondrien, die zur ATP-Synthese führt. Der Zitratzyklus in den Mitochondrien, also unseren Kraftwerken der Zellen, ist super, super kompliziert und innerhalb dieses Zitratzykluses finden etliche biochemische Reaktionen statt. Und natürlich werde ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber dennoch will ich mal kurz den Wirkmechanismus des Zitratzyklus und von NADH an der einen Stelle des Zitratzyklus versuchen darzulegen. Schritt Nummer 1, NADH gibt Elektronen an Komplex 1 der Atmungskette ab und es wird Energie in den Intermembranraum gepumpt, beziehungsweise Potential, denn wir sprechen hier dann von Protonen, also geladenen Teilchen. Der Protonengradient treibt die ATP-Synthese an, ATP wird erzeugt und ein NADH-Molekül produziert in diesem Intermembranraum und in diesem Vorgang innerhalb der Atmungskette bzw. des Zitratzyklus 2,5 bis 3 ATP, also Adenosintriphosphat, die Stoffe, die tatsächlich dafür sorgen können, dass unsere Muskeln kontrahieren. Hat sie vorhin auch schon mal bei den hochintensiven Belastungen angesprochen. Und je effizienter in diesem Zitratzyklus dann die Regeneration von NADH stattfindet, desto mehr ATP steht dann logischerweise auch für die Muskelarbeit zur Verfügung. Und deshalb macht es so viel Sinn, die NADH-Produktion und Regeneration gegebenenfalls von extern zu unterstützen. Welches Wirkfenster hat denn NADH, beziehungsweise innerhalb welcher Wirkfenster macht eine zusätzliche Einnahme von NADH absolut Sinn? Und jetzt muss man sagen, ein Fakt ist tatsächlich, dass die genaue Halbwertszeit von NADH im menschlichen Körper nicht exakt bestimmt ist. Es metabolisiert extrem schnell, weil es, wie gesagt, in diesem Zitratzyklus geladen dann auch irgendwann wird und man sich noch nicht genau schlüssig ist, wie lange gibt es dieses NADH, das wir dazu führen eigentlich. Es sind aber definitiv 30 bis 60 Minuten nach der Einnahme erhöhte NADH-Spiegel messbar. Und was messbar ist, ist dann auf jeden Fall auch da. Also es ist evident, dass diese Einnahme nicht nichts bringt. Und dann ist es schon möglich, dass diese NADH-Spiegel über mehrere Stunden auch eine Wirkungsweise entfalten, indem sie den Energiestoffwechsel und die mitochondriale Funktion anregt bzw. unterstützt. Wie ist die Menge bzw. die Einnahmefrequenz? Und wir können mehrere Ziele definieren und ich beziehe mich in dieser Einnahmeempfehlung und in dieser Empfehlung für die Einnahmefrequenz auf eine relevante Studie von Rösler aus dem Jahr 2024 und als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler oder wenn du dich ab und zu mal mit Studien befasst, dann weißt du, eine Studie, die aus dem vergangenen Jahr ist, die ist noch so heiß und frisch und fettig, dass man sie mit Vorsicht anfassen sollte, aber nichtsdestotrotz zitiere ich sie und beziehe meine Recherche auf diese Studie, weil es die einzig relevante ist, auch im Hinblick auf den Sport und weil es auch die einzig relevante im Hinblick auf NADH ist. Menge und Einnahmefrequenz. Also, wenn wir schauen, was haben wir oder welchen Nutzen wollen wir ziehen und was ist die Halbwertszeit und wann sind die erhöhten Spiegel von NADH messbar, dann haben wir natürlich dieses Zeitfenster 30 bis 60 Minuten. Vor einer Ausdauerleistung bzw. vor deinem Training und auch da nochmal, wir sind im vorwiegenden Fettstoffwechselbereich. Das heißt, wenn du ballern möchtest, hat die NADH-Einnahme keinen unmittelbaren Nutzen. Das bedeutet nicht, dass du sie an diesem Tag nicht einnehmen, dass du NADH an diesem Tag nicht einsetzen solltest, denn NADH hat eben im Fettstoffwechsel auch andere Wirkungen, beziehungsweise anders. Dein Fettstoffwechsel ist ja an allen Körperfunktionen beteiligt, der läuft ja über den ganzen Tag und stellt den ganzen Tag ATP her. Und du musst ja auch außerhalb deines Trainings funktionieren. Deshalb sagt man NADH auch nach, dass sie für eine allgemeine Energiebereitstellung und einen gewissen Fokus eben auch zuträglich ist, neben dem Thema Ausdauer und Leistungssport oder gegebenenfalls auch die Regeneration und Erholung nach einer Einheit unterstützen kann. Und dann würde es zum Beispiel auch nach einer intensiven Intervalleinheit Sinn machen, denn dann hast du natürlich keinen Laktataufbau mehr, sondern bist natürlich im Fettstoffwechsel oder im sogenannten Nachbrenneffekt. Und auch da könnte NADH gegebenenfalls Sinn machen. Kurzfristig kannst du es definitiv für dein Training nutzen. Dann, wie gesagt, 30 bis 60 Minuten vor dem Training in der Dosierung 10 bis 20 Milligramm pro Tag. Taste dich da an deine Dosierung heran. Für den langfristigen Effekt empfiehlt man auch eine 4- bis 8-wöchige Kur, die dann gegebenenfalls die mitochondriale Funktion verbessern kann. Und du kannst, oder was manche Sportler eben auch machen, ist das Ganze zyklisch einzunehmen. Das heißt, 5 Tage nimmst du es ein, 2 Tage machst du Pause, um die eigene Produktion nicht zu hemmen. Aber auch da brauchst du eben weitere Recherchen, Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse, um da am Ende des Tages einfach noch ein bisschen schlauer zu werden. That being said, sagen wir eben auch, die wissenschaftliche Evidenz zur Wirkungsweise von NADH bzw. von der Wirksamkeit von NADH als Supplement im Ausdauersport ist absolut noch uneinheitlich. Ich beziehe mich da, hatte ich ja schon gesagt, auf eine wesentliche Studie aus dem Jahr 2024. Und diese lässt die Evidenz bzw. einen positiven Effekt von NADH im Sport als möglich erscheinen, wird aber sicherlich die nächsten Jahre noch einiges dazu kommen und ich bin mir sicher, wir sind im Laufe des Jahres schon schlauer bzw. werden von Jahr zu Jahr im Hinblick auf NADH und die Supplementation von NADH erleuchtet werden. Jo! Das gesagt, that being said, und das war im Grunde der Inhalt meines Vortrages bei der Running Crew in Balingen. Ich war jetzt schon das 3. Mal bei Marika und Dani im Laden zu Gast. Ist immer wieder eine Freude, ist immer wieder richtig cool, vor vielen motivierten Läuferinnen und Läufern zu sprechen. Macht richtig großen Spaß, da im Austausch zu sein. Freue mich auch schon auf den nächsten Besuch in Balingen und kann einen kleinen Spoiler an dieser Stelle geben. In einer der kommenden Folgen habe ich die Marika von der Running Crew zu Gast im Podcast und wir sprechen mal natürlich ganz, ganz viel übers Laufen, aber auch über die Frage, wie man einen Laufladen bzw. eine Lauf-Community aufbaut. Und da freue ich mich schon sehr, denn die Running Crew ist einer der Leuchtturmprojekte in Sachen Laufen in der Region. Und da machen die beiden wirklich einen richtig, richtig, richtig guten Job. Und ich freue mich darauf zu erfahren, wie sie das Ganze anstellen, wie sie laufen, laden und ihr eigenes Leben, sie haben nebenbei noch ein Haus gebaut, unter einen Hut bringen. Freue mich richtig drauf. Jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Restwoche, will ich fast sagen. Heute ist ja wie gewohnt Montag. Also wünsche ich dir eine richtig gute Restwoche. Bleib sportlich, gesund, fit und munter. Eine, wie gesagt, richtig gute Restwoche. Halt die Ohren steif, mach's gut. Tschüss und ciao, dein Tim. Show me what you got. Body down your block with that thing, about to let it go.